Breitband. Topic.
Es gibt ja bekanntermaßen Leute, die sich damit rühmen, mal ein paar Tage oder Wochen nicht online gewesen zu sein oder ganz aktuell in der Fastenzeit nicht sekündlich die sozialen Netzwerke zu checken, einfach mal ganz entspannt offline abzuhängen und dem Drang zu widerstehen, immer wieder nachzusehen, ob endlich irgendwas Neues passiert ist in diesem Internet.
Und dieses permanente Festkleben oder immer wieder Kleben im Netz, das ist doch nur eine dumme Angewohnheit. Oder? Wie ist das eigentlich zu erklären, dass wir so schwer loskommen von diesem sozialen Netzwerkstrudel? Was genau hält uns darin fest? Das Behavior Engineering, das hat abhängig machende Lösungen für Medienunternehmen parat. Darum geht's gleich im Gespräch mit dem Blogger Nir Eyal. Zuvor aber Bettina Conradi und Christian Grasse über unser ziemlich irres Verhalten in der digitalen Welt.
Ganz ehrlich, haben Sie gerade nach Ihrem Handy gegriffen oder danach Ausschau gehalten? Schon erstaunlich, was aus uns geworden ist. Im digitalen Zeitalter sind wir die Pawlowschen Hunde. Man gebe uns einen simplen Reiz und schon reagieren wir wie primitive Säugetiere.
I love Facebook.
Eine Vibration im Handy oder die überraschend erscheinende kleine rot umrandete Zahl im vertrauten Facebook-Menü reichen völlig aus.
Sie haben 5 neue Benachrichtigungen.
Schon läuft uns der Informationsfluss im Munde zusammen. Und das Wichtigste? Wir werden aktiv. Mit einem Klick aufs Facebook-Profil oder einem nicht enden wollenden Blick auf den Nachrichtenstrom unserer Twitter-Timeline. Schließlich wollen wir nichts verpassen. Je mehr Zeit wir mit den Diensten verbringen, desto besser. Für die Betreiber natürlich. Die 20 Minuten, welche die mittlerweile 850 Millionen Facebook-Nutzer im Schnitt pro Besuch im Facebook-Universum verbringen, sind Mark Zuckerberg noch nicht genug.
The next 5 years is going to be defined by the depth of engagement that is now possible. Now that everyone has their connections already in place and this whole network has already been established.
Die Verbindung zu Facebook soll also noch enger werden. Erreichen will Zuckerberg das mit der Integration von externen Apps und Diensten, die unsere Aufmerksamkeit bündeln sollen. Es geht darum, das Gewohnheitstier Mensch zu konditionieren. Und das klappt ganz hervorragend. Wie nicht nur der Fall Facebook beweist.
The display is what the iPad's all about.
Durch Touch-Oberflächen erwarten wir zunehmend, dass man Informationen auch anfassen kann. Wir wischen auf Smartphones und Tablets umher, als hätten wir Inhalte niemals anders konsumiert. Wikipedia hat längst den Griff ins allwissende Bücherregal ersetzt. Und wenn es darum geht, uns zu erinnern, dann ziehen wir Google mittlerweile sogar unseren Freunden vor. Das sagt zumindest eine Studie der Columbia University. Knapp gesagt, unser Denken, unser Verhalten und unser Handeln wird immer stärker von Netztechnologien bestimmt. Und die Industrie produziert die Glockenklänge, die uns sabbern lassen.
Christian Grasse und Bettina Conradi darüber, wie das Netz unser Verhalten beeinflusst. Und zu solchen Geschöpfen, die absolut gewohnheitsgesteuert sind, macht uns das Behavior Engineering. So kann man es nennen, dass uns Netztechnologie eben solche Habits, solche Gewohnheiten auferlegt. Nir Eyal, kalifornischer Blogger und Dozent, der hat sich mit diesem Thema zwischen Neurologie und technischer Wissenschaft auseinandergesetzt. Und ich habe gestern mit ihm via Skype gesprochen. Die erste Frage an ihn war, unsere Autoren eben haben uns mit primitiven Säugetieren gleichgesetzt, die quasi glücklich hechelnd reagieren auf das, was uns das Netz hinwirft. Das ist natürlich ein überspitzter Vergleich, aber ist da irgendwas dran?
I don't take such a fundamentalist stance on our human behavior. I think we're not so prone to animalistic behavior.
Ich glaube nicht, dass wir so anfällig für animalisches Verhalten sind, denn wir haben immer noch einen freien Willen und können bestimmte Sachverhalte natürlich besser verstehen und einordnen als Tiere. Trotzdem, wir tendieren schnell dazu, von gewissen Sachen angezogen zu werden, und das sind oft Dinge, die uns nicht unbedingt gut tun.
Was sind ganz konkrete Beispiele für diese Online-Gewohnheiten, damit wir auch wissen, wo wir ihnen online begegnen?
There are companies that encourage us to be physically active, like Runkeeper, for example. There's another company called 42goals.com, which helps us track.
Es gibt Unternehmen, die uns körperlich aktiver machen, wie die Jogging-Plattform Runkeeper oder so etwas wie 42goals.com, ein Dienst, der einem dabei hilft, tägliche Aktivitäten festzuhalten. Das nutze ich zum Beispiel jeden Tag, um auch neue Gewohnheiten zu entwickeln. Und dann ist da natürlich Facebook. Das nutze ich wie so eine Art privates Tagebuch, um Dinge festzuhalten, die mir wichtig sind. Das kann natürlich auch abhängig machen. Viele Menschen sind sogar süchtig nach Facebook und können nicht mehr die Finger davon lassen. Der Punkt ist, das Netz ist übersät mit solchen Diensten. Es gibt so viele Orte, die um unsere Zeit und Aufmerksamkeit kämpfen. Und genau deshalb ist es für Unternehmen auch immer wichtiger, dass sie zur Gewohnheit werden. Denn wenn du das schaffst, hast du einen riesigen Wettbewerbsvorteil, selbst wenn ein Dienst kommt, der genau dasselbe anbietet.
It's very difficult to get them to use it.
Und wie designt man neue Gewohnheiten dieser Art, aber auch neue Begierden, also Mechanismen, die wir ständig benutzen?
People are being self-triggered to spontaneously check their email, check Twitter.
Nutzer werden ja spontan dazu veranlasst, ihre E-Mails zu checken oder ihren Twitter-Account oder Facebook. Und das tun sie in ihrer alltäglichen Routine. Man kann das Ganze in 4 Schritten unterteilen. Es gibt einen Auslöser, eine Handlung, eine variierende Belohnung und schließlich die Bindung. Ich erkläre das mal am Beispiel von Facebook. Eine der wichtigsten Ideen, die Facebook hatte und die ihnen dabei geholfen hat, den Machtkampf zwischen den sozialen Netzwerken zu gewinnen, hatte mit Fotos zu tun. Leute bekamen E-Mails, in denen drin stand, dass sie jemand auf einem Foto auf Facebook markiert hat. Das ist der Auslöser. Die anschließende Handlung, die Facebook von Grund auf geplant und designt hat, hat nun damit zu tun, dass hinter dem Foto eine variable Belohnung steckt. Variabel deshalb, weil ich nicht weiß, ob das ein schönes Foto von mir ist oder eines, auf dem ich betrunken auf dem Bürgersteig liege. Das gleiche Prinzip kann man auch beim Glücksspiel erkennen. Man weiß, dass es eine Belohnung geben wird. Wie hoch die ist oder ob sie gut oder schlecht ist, weiß man jedoch nicht. Und genau das macht es so interessant für uns. Und genau aus demselben Grund müssen wir auch auf den Facebook-Link in der E-Mail klicken. Wir müssen es einfach wissen, wir können nicht widerstehen. Nachdem wir nun auf das Foto geklickt haben und es endlich sehen, kommt die finale Phase, die Bindung. Die ist vor allem für das Unternehmen wichtig, denn in dieser Phase zahlt der Nutzer. Mit Zeit, mit Daten oder sogar mit Geld. Die Bindung ist dann abgeschlossen, wenn man sich anmeldet. Dann haben sie dich. Mit diesen 4 Schritten kann man Gewohnheiten erzeugen. Das funktioniert online genauso wie offline.
I see online and offline informing habits.
Welche psychologischen oder überhaupt andere Theorien liegen genau dieser Reihenfolge, die Sie gerade aufgezählt haben, zugrunde und damit dann auch eben den Designs, wie wir sie im Internet finden?
Der Bereich der Gewohnheits- bzw. Verhaltensforschung hat natürlich eine lange Tradition. Womit ich mich besonders beschäftigt habe, ist, inwiefern Dopamin unser Verhalten und unsere Gewohnheiten beeinflusst. Der Neurowissenschaftler und Hirnforscher Wolfram Schulz zum Beispiel hat an der University of Cambridge herausgefunden, dass Glückshormone bereits dann ausgeschüttet werden, wenn eine Belohnung versprochen wird und nicht erst dann, wenn man die Belohnung erhalten hat. Diese Erkenntnis ist für den ganzen Social Media und Startup-Bereich natürlich unglaublich wertvoll, denn mit diesem Wissen kann man sozusagen unser Dopamin anzapfen. Das führt dazu, dass wir so etwas wie Begehren gegenüber Informationen oder Diensten fühlen. Das wiederum kanalisieren und übersetzen die Startups gewissermaßen in messbare Seitenbesuche. Die Arbeit in den Neurowissenschaften zeigt aber auch, dass variable Belohnungen, also dass wir nicht wissen, was genau sich hinter einer Benachrichtigung verbirgt, zu mehr Dopaminausschüttung führt. Das verstärkt wiederum die Tendenz zur Bindung an einen Dienst. Wenn man dann noch den Trend der wachsenden Datensammlung der Nutzer betrachtet, die Firmen heute besitzen, kommt man schnell zu dem Ergebnis, dass die komplette Netzwelt wie eine Art Droge aufgebaut ist.
Sie haben gesagt, dass diese Gewohnheiten auch die Antriebskraft des kuratierten Internets sein werden. Warum, welchen Zusammenhang sehen Sie da?
Lassen Sie mich erstmal erklären, was ich mit kuratiertes Netz meine. Es wird viele Produzenten und Publizisten geben, die für einen produzieren, für mich, personalisiert. Das ist dann der Fall, wenn wir zum Beispiel Kuratoren folgen, auf Empfehlungen von Experten vertrauen. Das kann man Curated Web, also kuratiertes Netz, nennen. So, aber was haben nun Gewohnheiten damit zu tun? Wenn Unternehmen wissen wollen, was für uns relevant ist, müssen sie Zugriff auf unsere Daten bekommen. Denn wenn sich unser Geschmack oder unsere Interessen ändern, müssen sie das wissen. Ansonsten werden sie versagen und untergehen. Wenn Sie nun konstant unsere Interessen kennen, werden Ihre Empfehlungen und Angebote relevant für uns sein. Und genau deshalb müssen Webdienste Gewohnheiten erzeugen, damit wir bei Ihnen bleiben. Nur so können Sie in dieser nächsten Phase des Netzes erfolgreich sein.
Und wie wird das unsere alltägliche Beziehung zu Benutzeroberflächen und Anwendungen und überhaupt das gesamte Internet verändern?
I think that companies that form habits in their users will be the ones that stay alive.
Wie gesagt, ich glaube, dass die Unternehmen im Netz bestehen werden, die es schaffen, uns durch Gewohnheiten an sie zu binden. Das heißt, neue Dienste, die uns etwas anbieten, werden für sehr geringe Eintrittshürden sorgen und alles daran setzen, dass wir wiederkommen. Alle, die das nicht schaffen, werden sozusagen Teil der Hintergrundstrahlung im Netz. Der Druck der Unternehmen, unser Verhalten zu steuern, wird also zunehmen. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass wir uns ganz genau überlegen müssen, wem wir solche Eingriffe in unser Verhalten, in unsere Gewohnheiten erlauben wollen. Denn all die Nutzer, die nicht verstehen, wie das Behavior Engineering funktioniert, riskieren natürlich, manipuliert zu werden. Wir müssen uns klar machen, dass die Minicomputer, die wir in unseren Hosen herumtragen, uns zwar Zugang zur Welt verschaffen, dass sie aber andersherum eine Schnittstelle zu uns erzeugen und das immer detailreicher und schneller. Wir müssen uns also alle Vor- und Nachteile bewusst machen und selbst entscheiden, wo wir technisch erzeugte Gewohnheiten zulassen wollen und wo nicht.
Weise Worte von Nir Eyal. Vielen Dank, Nir Eyal. Mit Nir Eyal sprach ich über das Behavior Engineering und seinen Blog. Das finden Sie übrigens unter nearandfar.com. Und das Gespräch zum Nachhören gibt's auf breitband.de/radio/.de. Und jetzt kommen wir zu dem, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, die Entwicklung von Anwendungen, die uns geradezu süchtig machen können nach ihrer Benutzung. Teil der Disziplin Behavior Engineering. Und die hat noch was anderes Schönes parat, nämlich sie veralbern uns mit Social Bots. Und das geht so, vielleicht haben Sie schon mal bei Facebook eine Freundschaftsanfrage akzeptiert, obwohl Sie diese Person gar nicht kannten, dann könnte es sein, dass Sie auf ein Computerprogramm hereingefallen sind. Und diese Computerprogramme werden eben Social Bots genannt. Sie täuschen vor, ein echter menschlicher Nutzer zu sein, haben ein attraktives Profilfoto, sehr spannende Hobbys und schreiben sehr clevere Nachrichten. Wer hinter solchen Programmen steckt und wozu die eigentlich genutzt werden, können darüber berichtet Nico Rau.
Chihuahuas treiben mich in den Wahnsinn. Ich ertrage nichts, was zittert, wenn es warm ist.
Zwei Personen gefällt das.
Ich habe gerade meine komplette Lebensphilosophie vergessen.
Vier Personen gefällt das.
Hätten diese Facebook-Posts auch von Ihren Freunden kommen können? Für diese Beispiele allerdings sind sogenannte Social Bots verantwortlich, die kanadische Wissenschaftler entwickelt haben. Social Bots sind Softwareprogramme, die beispielsweise auf sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter aktiv sind, sagt Jasan Boschma von der kanadischen University of British Columbia.
Sie versuchen sich zu integrieren, wirken wie echte Menschen und sie sind auf Betrug angelegt.
Sie erstellen automatisch gefälschte Konten und versuchen dann möglichst viele Freunde zu gewinnen. Jasan Boschmaff hat zusammen mit seinem Team herausgefunden, dass es erschreckend einfach ist, Social Bots in soziale Netzwerke einzuschleusen. Ihr Verhalten erscheint vielen Nutzern so glaubwürdig, dass sie die Freundschaftsanfragen annehmen und sogar mit ihnen kommunizieren. In der ersten Testphase wurden 1/5 aller Bot-Anfragen von den menschlichen Nutzern angenommen. In der zweiten Phase, in der die Bots Freunde ihrer neu gewonnenen Freunde anfragten, stieg die Akzeptanz auf fast 60%. Jasan Boschmaff erklärt, wie die Software programmiert ist, um menschlich zu wirken.
Sie können entweder einfach die Aktionen echter Nutzer imitieren, Tweets kopieren, Aktionen kopieren. Wenn ein echter Nutzer kommentiert oder ein Bild postet, machen Sie das auch. Oder die Daten, die Updates und Bilder können aus dem Web bezogen werden.
Nur, was soll ein Social Bot eigentlich bezwecken? Hat ein Nutzer erst einmal den Social Bot als Freund akzeptiert, kann die Software auf dessen Daten zugreifen. Die kanadischen Forscher haben so über 250 GB an Profilinformationen gesammelt. Namen, Adressen, Geburtsdaten, Mailadressen, Telefonnummern, Instant Messenger IDs und Pinwandeinträge. Diese Daten könnten Cyberkriminelle im Netz für viel Geld verkaufen. Doch neben dem Datenklau können Social Bots auch für weit größere Zwecke eingesetzt werden. Das haben amerikanische Wissenschaftler des Forschungsprojekts Web Ecology erforscht. Tim Wang und seine Kollegen haben Social Bots auf den Kurznachrichtendienst Twitter losgelassen. Wang erläutert den Unterschied zu normalen Bots, die zum Beispiel automatisiert Wettervorhersagen posten.
Die Zielsetzung ist eine andere. Die meisten Bots versuchen, dich dazu zu bringen, einen Link anzuklicken oder schicken Spam. Aber Social Bots sind dafür gedacht, herauszufinden, ob sie tatsächlich soziales Verhalten online beeinflussen können. Entweder die Art, wie Menschen über Dinge reden oder wie die Menschen miteinander in Kontakt treten auf den Plattformen.
Die Bots von Tim Wang und seinen Kollegen haben es nicht nur geschafft, Nutzer an sich zu binden, sondern auch andere menschliche Nutzer miteinander bekannt zu machen. Die Bots haben als virtuelle Verbindungsglieder funktioniert. Beängstigend klingt das im Hinblick darauf, dass immer mehr Meinungsmache im Netz stattfindet. Aktuelles Beispiel: Letztes Jahr beschuldigte ein ehemaliger Angestellter des US-Präsidentschaftskandidaten Newt Gingrich, den Republikaner, dass seine Twitter-Follower gekaufte Bots wären. Social Bots können also eine Online-Reputation vortäuschen, die nicht real ist. Vorstellbar ist auch, dass auf diese Weise Demonstrationen oder Aufstände manipuliert werden können. Denn Social Bots könnten durch eine Vielzahl künstlicher Nachrichten gezielt das Meinungsbild einer digitalen Gesellschaft beeinflussen. Tim Wang ist der Ansicht, dass Social Bots schon von Interessengruppen eingesetzt werden, auch zu destruktiven Zwecken.
Man kann sich vorstellen, dass diese Bots benutzt werden, um Gruppen von Menschen auseinanderzubringen. Und es sieht tatsächlich danach aus, dass Menschen damit experimentieren. Es ist nicht klar, wer das macht, aber mit Gewissheit werden Bots in verschiedenen Fällen eingesetzt. In Syrien oder Russland.
Doch genau so, wie Social Bots von restriktiven Regimen oder bestimmten Interessengruppen missbraucht werden können, um öffentliche Meinung zu manipulieren, kann die Software auch sinnvoll eingesetzt werden. Yazan Boshmaf.
Im Grunde muss man sich das so vorstellen. Man hat die Menschen in getrennten Online-Communities. Sie kommen von verschiedenen Kulturen, verschiedenen Religionen und verschiedenen Backgrounds. Stell dir vor, du kannst Social Bots kontrollieren, die versuchen, diese Communities online zusammenzubringen, so dass man einen Dialog eröffnet und Integration fördert.
Nico Rau hat uns hier in Breitband die Social Bots vorgestellt und auch erklärt.